Moment, die hat man dann, also man hat echte Mumien aus Ägypten nach London geschafft und dann hat man die dort ausgewickelt.
Genau so.
Und da haben wir gehofft, dass da kein Geist rauskommt oder sowas.
Ja, dass da kein Geist rauskommt oder dass ein Geist rauskommt. Mhm. Oder vor allem auch, dass sie noch diese ganzen Amulette auf der Brust haben. Ich glaube, da gab es sehr, sehr merkwürdige Auswüchse.
Über Geschichte, der History-Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer.
Ja, und herzlich willkommen zur ersten Episode des neuen Geschichtspodcasts über Geschichte. Ich bin Tobias Sauer und gemeinsam mit mir im Studio ist hier meine liebe Kollegin Carola Dorner. Hallo Carola.
Hallo Tobias.
Bist du auch so aufgeregt wie ich? Das ist ja unsere erste Folge und ich finde das immer so eine ganz neue Situation.
Ich bin positiv aufgeregt. Ich freue mich total drauf.
Ja, ich hab heute Nacht auch schon einmal aufgewacht und habe drüber nachgedacht, wie das verlaufen wird.
Ja, ich habe auch wildes Zeug geträumt.
Ja, über den Podcast.
Ja, natürlich.
Der erste Traum über einen Podcast ever. Wir sind nicht ganz allein im Studio, wir haben noch einen Special Guest, der immer mit dabei ist. Und zwar, ich stelle ihn jetzt mal vor, Achtung, nicht erschrecken. Das ist unser Anti-Dozier-Buzzer.
Es ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit dozieren würden. Also normalerweise reden wir auch immer ganz locker, aber manchmal passiert es halt doch. Und für den Fall haben wir diesen Unterbrecher dabei.
Ich glaube, das wird vor allem, ich werde, glaube ich, unterbrochen, wenn ich mich so richtig einschätze. Genau, immer wenn wir anfangen, zu viel rumzudozieren und das Ganze hier in so ein Uni-Pro-Seminar zu verwandeln, dann kommt und dann ist Schluss damit.
Wir wollen nämlich weder klingen wie die Geschichtslehrer von früher, die uns immer furchtbar gelangweilt haben, also mich zumindest, noch, ja genau, Geschichtsproseminar und oder wir lesen jetzt hier was aus dem Geschichtsbuch vor.
Shoutout an der Stelle an zwei Leute, einmal an meinen alten Geschichtslehrer, den ich super fand und der überhaupt nie so dozierend war. Vor allem aber an unsere Freundin vom Butschfunk, von denen haben wir nämlich diese Dozier-Buzzer-Idee geklaut. Die haben das als Kiecher-Buzzer, bei denen darf man nicht kichern und immer wenn zu viel gekichert wird, kommt der Buzzer.
Ich bin so froh, dass wir kichern dürfen, wie wir wollen.
Hier darf gekichert werden, wir sind nicht der Butschfunk, hier ist Übergeschichte. Carola, wollen wir einsteigen ins erste Thema?
Ja, leg los.
Kennst du diese Musik?
Nein,
ich glaube, wir werden dafür verklagt, wenn wir es gleich als erstes
irgendeine
Musik einspielen. GEMA und keine Ahnung, welche Komponisten.
Hilf mir.
Vielen Dank. Indiana Jones.
Oh nein, Indiana Jones, das ist so lange her.
Ja, oder? Und ich dachte, als ich von deinem Thema gehört habe, über das wir heute sprechen, muss ich direkt an Indiana Jones denken. Denn es geht ums Thema Grabräuber und dann auch noch im Indiana Jones Land, in Ägypten. Ja?
Ich werde mir sofort Indiana Jones wieder anschauen.
Grabräuber in Ägypten ist also nicht nur eine Geschichte aus dem Film, sondern die gab es auch wirklich.
Grabräuber gab es, glaube ich, im alten Ägypten, solange wie es Gräber gab, solange wie es diesen Totenkult gab, bei dem Ägypter mit ihren ganzen Schätzen und Schmuckstücken beerdigt wurden, solange gab es Grabräuber.
Weil die da rein wollten und was klauen. Du stellst in deinem Artikel, der ist in der Zeit Leo erschienen, in der letzten Ausgabe, da stellst du eine Familie vor, die ist so eine Art von Grabräuberfamilie geworden. Was waren das denn für Leute? Wie muss man sich das vorstellen? Waren das fiese Gangster? Wie sind die vorgegangen? Wer war das?
Ach, ich glaube, dieser Name Grabräuberfamilie, der kam mehr und mehr auf. Tatsächlich war es eine Familie, die lebte irgendwie seit 500 Jahren schon in einem Dorf Kurna in den Felsen im Tal der Könige. Und in diesen Felsen ist es so, dass die Wohnungen der Leute, also beziehungsweise diese Häuser, die da in den Felsen gebaut sind, praktisch in die Grabkammern übergehen. Das ist irgendwie durchlöchert wie ein Schweizer Käse, diese ganze Gegend. Und man weiß nie so richtig, wo hören die Häuser auf und wo fangen die Grabkammern an. Die kannten sich da einfach wahnsinnig gut aus. Man sagte immer schon seit Generationen, die wissen, wo die Schätze sind. Die wissen, wer was findet. Die geben die richtigen Tipps.
Also wenn die so ein Haus ausgebaut haben sozusagen und ein zweites Schlafzimmer anbauen wollten, dann haben die das in den Fels getrieben und dann manchmal gab die Wand nach und man stand dann auf einmal in so einem ägyptischen pyramidenartigen Gang oder was?
Pyramiden hatte ich ja nicht so sehr, denn in der Zeit der Grabkammern hat man sich von den Pyramiden schon ein bisschen erholt. Jetzt haue ich gleich auf den Buzzer.
Noch nicht.
Noch. Ich finde, das geht auch noch. Ne? Die Pyramiden waren ja so diese erste Form, so vor 4000 Jahren, wie die Pharaonen beerdigt wurden. Nur sah man da auf Kilometer hin, da gibt's was zu holen. Davon wollten die weg. Und deswegen haben sie dann die Grabkammern unterirdisch gebaut. Und ich glaube, so richtig plötzlich stand man da nicht drin. Aber klar, also wenn das so ineinander übergeht, dann kennt man sich natürlich so ein bisschen aus in diesem Schweizer Käse. Und es gab ja immer schon Schatzgräber, Archäologen, die dort was suchten. Und es hieß immer schon, diese Familie Abdel Rasoul kennt sich besonders gut aus und gibt dem einen einen Tipp und gibt dem anderen keinen Tipp. Die Geheimnisse werden bewahrt oder sie werden verraten.
Und diese Familie, woher kannte die sich da so gut aus? Weil sie da in diesen Gräbern oder in diesen Grabbergen dann ihre Wohnung hatte. So muss man sich das vorstellen. Oder wie war das?
Ja, es waren auch nicht die einzigen, die sich da gut auskannten. Aber warum hießen sie die Grabräuberfamilie? Ich glaube, das kam vor allem da auf, als sie eine Geschichte hatten, die besonders berühmt wurde. Und darum ging es auch in diesem Artikel, als die 1871, durch Zufall heißt es, der Schäfer ist eine Ziege in einen Felsspalt gerutscht. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die darum erzählt wird. Und dann finden sie nicht eine Grabkammer, so im üblichen Sinn, also ein Pharao wird beerdigt mit seinen Schätzen in mehreren Kammern, sondern sie finden eine Kaschette, ein Versteck. Und in diesem Versteck wurden 40, 50 Mumien gefunden hinterher. Und das war tatsächlich ein Versteck, was die Priester wohl mal irgendwann angelegt hatten, um diese ganzen Pharaonen-Mumien davor zu bewahren.
Das waren 40 Pharaonen, die da begraben oder beerdigt waren?
Es waren nicht 40 Pharaonen, aber es waren 40, 50 Mumien von Pharaonen, hohen Beamten, Pharaonenfamilien. Auf jeden Fall, es waren ganz, ganz große Namen dabei. Ramses der Zweite zum Beispiel.
Wer ist Ramses der Zweite? Ich bin nicht so der.
Jetzt gehen wir in Richtung Dozierbuzzer, wenn wir da jetzt ganz tief einsteigen. Einer der berühmteren Pharaonen.
Haben die dann da Gold und Diamanten oder was liegt da in solchen Grabkammern, wenn man da von Grabräuberei spricht? Dann stelle ich mir das immer so funkelnd und glänzend vor. Oder wird das eher, keine Ahnung, Keramiken oder was hat man da gefunden?
Ach, ich glaube ganz viel. Also mit Gold liegst du schon ganz richtig. Es gab ja auch diese ganzen Prachtmöbel, also wenn man sich anschaut, Tutanchamun, der wird später in meiner Geschichte noch vorkommen, da kennt man diese mehr oder weniger unberührte Grabkammer, die wirklich komplett geglänzt hat vor Gold. Die hatte diese goldenen Stühle dabei, der hatte Kampfwagen dabei aus Gold, Betten, alles Mögliche. Und natürlich gab es auch Vasen, es gab diese ganzen Kleinstatuen, es gab Papyrusrollen, alles Mögliche. Und vor allem wusste man im Jahr so 1871, dass man das einfach sehr gut verkaufen konnte. Also spätestens nach Napoleon wusste man, irgendwie die Europäer sind wahnsinnig wild auf das Zeug. Und das war den Einheimischen natürlich auch klar. Also die fingen an, darüber nachzudenken, warum sollen wir eigentlich zugucken, wie Napoleon das Zeug außer Landes bringt. Die Italiener, die Preußen, alle, die Briten, alle graben hier rum und tragen Obelisken weg. Und und wir schauen uns das an.
Stimmt, die kann man in manchen Städten in Paris, gibt es ja auch so einen Obelisk, der mitten auf
ja,
der...
Auf irgendeiner, ja, Place de la Concorde steht Place einer. Place de la Concorde. Ja, in Rom stehen welche, also überall. Und
die wurden alle aus Ägypten da... Und aber diese Familie jetzt, hat die das gemacht, wurde die damit reich? Ging es um Reichtum oder wollte die den Lebensunterhalt damit bestreiten? Was war deren Motivation? Warum haben die da, sind die da rein und haben dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch bestimmte Teile verkauft aus diesen Gräbern?
Ich glaube, da ging es um zwei Dinge. Einmal um, ja auch schon um das Geheimnis zu haben. Die wussten selbst, die hätten das natürlich bei der antiken Behörde melden müssen. Also klar, das sollte alles ins Museum nach Kairo. Haben sie nicht gemacht. Sie haben das Geheimnis tatsächlich 10 Jahre bewahrt. Und ich glaube, da geht es schon darum, wer entscheidet darüber, wohin die Schätze gehen. Und diese Macht zu haben, darüber zu entscheiden, das war, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Natürlich Also um die Zeit Ägypten ging es schlecht, beziehungsweise viele Leute hungerten. Die wussten schon auch, wenn harte Zeiten kommen, dann haben wir mal schnell eine Statue verkauft, dann geht's wieder. Und ich glaube, das war so ein bisschen eine Mischung. Sie bewahrten dieses Geheimnis tatsächlich auch 10 Jahre. Also 10 Jahre ist ganz schön lang für so ein Geheimnis.
In den 10 Jahren sind Sie dann immer da nach und nach wieder rein und haben sich einzelne Teile rausgenommen?
Wahrscheinlich schon, ja. Hm. Also man weiß es nicht so genau. Die sagen, sie seien nur 3-mal drin gewesen, hätten ein bisschen was verkauft. Diese Kaschette war wahnsinnig voll. Also sie hätten in diesen 10 Jahren natürlich Gelegenheit gehabt, alles auszuräumen. Haben sie nicht gemacht. Also so um den ganz schnellen Reichtum wird es ihnen nicht gegangen sein. Und gut, es gab verschiedene Möglichkeiten, die Schätze außer Landes zu schaffen. Es gibt da einen korrupten Konsul, der immer wieder vorkommt.
Krass, das ist auch wie so eine Indiana Jones Geschichte, oder? So ein korrupter Konsul, den man dann...
Ja, das ist so eine richtig schöne Geschichte, wo alles drin ist. Es gibt den korrupten Konsul und es gibt vor allem ja auch immer so ein bisschen diesen Gruselaspekt. Ich meine, Mumien, hallo. Das hat immer was Gespenstisches und weil ich auch gelernt habe in der Zeit war, es gab in London zu dieser Zeit so Gruselpartys und da war der größte Hit, eine Mumie selbst auszupacken. Also das muss man nicht mal einziehen. Dafür wurden Mumien aus Landes geschafft und...
Moment, die hat man dann, also man hat echte Mumien aus Ägypten nach London geschafft und dann hat man die dort ausgewickelt.
Genau so.
Und da hat man gehofft, dass da kein Geist rauskommt oder sowas.
Ja, dass da kein Geist rauskommt oder dass ein Geist rauskommt oder vor allem auch, dass sie noch diese ganzen Amulette auf der Brust haben. Ich glaube, da gab es sehr, sehr merkwürdige Auswüchse.
Aufgeflogen ist die Familie, als ein Museumsdirektor Stücke gefunden hat aus diesem Grab und dann nicht mehr und wusste, dass die in keinem Verzeichnis waren und sich dann auf die Suche nach den Ursprüngen gemacht hat, die dann auch in eine Falle gelockt hat, gesagt hat, er oder Mitarbeiter von ihm, weiß nicht genau, würden eventuell Interesse haben, was zu kaufen. Das Ganze klingt ja auch irgendwie lustig mit diesen Grabkammern und man hat da so einen Zugang zu so einem Königsgrab und so, aber welche Probleme bringt denn Grabräuberei auch mit? Also warum war dieser Museumsdirektor da so erbost?
Oh, ich glaube, die Grabräuberei bringt eine ganze Menge Probleme mit sich. Also ich glaube, ein easy Beruf ist das nicht. Zwei der Brüder, also gut, es geht ja vor allem um 3 Brüder, die dieses Geheimnis bewahren. 2 der Brüder wurden tatsächlich festgenommen, die wurden gefoltert. In früheren Jahren gab es auch auf Grabräuberei die Todesstrafe. Da wurde nicht viel, also wenn man jemanden auf frischer Tat ertappte, wurde nicht lang gefackelt. Die wurden relativ schnell, da wartete man auch normalerweise nicht auf ein Urteil.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass solche persönlichen, also inklusive Todesstrafe als Konsequenz für die Grabräuber hat. Ich meinte jetzt aber auch für den Umgang mit dieser Zeit, für die Erforschung dieser Zeit, welche Probleme hat Grabräuberei da? Also warum, was passiert, wenn diese Stücke aus dem Fundkontext, wie es dann, oh Gott, das ist echt
also, ein schönes Wort, ja.
wenn die aus dem Grab entfernt werden, welche Informationen verliert die Wissenschaft zum Beispiel?
In dem Fall kann man das nicht so einfach übertragen, weil das es war ja gar keine intakte Grabkammer mehr. Es war ja schon ein Versteck, wo eigentlich, also ich stelle mir das auch ein bisschen vollgerümpelt vor. Also es war wirklich wie so ein schrecklich unaufgeräumter Dachboden, wo irgendwie Mumie auf Mumie gestapelt war. Aber dennoch hätte man den Kontext natürlich so vorfinden müssen. Klar, also wenn da einzelne Dinge draus verschwinden und man weiß nicht so richtig, wo tauchen die wieder auf. Also auf dem Antikmarkt von Luxor tauchte das ein oder andere auf. Von wem stammt das? Was sind das für Schriftstücke? Kann man natürlich besser auswerten, wenn man das beieinander hat. Das wurde hinterher dann aber, als die Kaschette entdeckt wurde, einer der Brüder hat das dann später, also nicht unter Folter, gestanden, aber sie haben später erklärt, sie hätten da was gefunden, sie seien da auf was gestoßen, sie wollten das natürlich ordnungsgemäß melden und haben nicht gesagt, dass sie seit 10 Jahren schon sich da ein bisschen bedienen.
Haben sie vergessen.
Haben sie vergessen, ja.
Es wird schon Zeit für unsere erste regelmäßige Rubrik, nämlich
die Überraschung des Monats.
Carola, welche Erkenntnis oder was hat dich generell bei diesem Thema besonders überrascht?
Was hat mich besonders überrascht? Ich habe in der Zeit ganz viel über diesen Totenkult gelernt. Also wirklich so dieses, man denkt an Ägypten, man denkt an die Pyramiden. Da stand ich auch schon vor, das ist wunderschön. Aber schon, warum die überhaupt angefangen haben mit diesen unterirdischen Grabkammern oder dass es dann sowas gab wie eine Kaschette, ein großes Versteck, wo die Priester das hingeräumt haben. Das war mir komplett neu und das fand ich schon eine Überraschung.
Lass uns übergehen zum zweiten Teil dieses Gesprächs. Es geht ums Vorgehen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Recherche ab, wenn du denkst, okay, ich schreibe jetzt über das Thema Grabräuber. Bist du da selber auf das Thema aufmerksam geworden? Ist die Redaktion auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, wir würden gerne was machen zum Thema Grabräuber? Wie funktioniert sowas?
Ach, das geht ganz unterschiedlich. In dem konkreten Fall war es wirklich so, dass die Redaktion auf mich zugekommen ist und dass die Grabräubergeschichte Teil einer Serie war über True Crime, über historische Verbrechen. Wie gehe ich vor, wenn ich das Thema bekomme? Ich bin erstmal ganz breit vorgegangen. Ich habe in alle möglichen Richtungen geguckt. Ich bin sofort ins neue Museum gerannt in Berlin und habe mich mit Ägyptologen unterhalten. Ich habe ganz viel gelesen und da fand ich ganz spannend, wenn man so diese ganz offiziellen Sachen, gibt's ganz bekannte Ägyptologen, die über das Tal der Könige geschrieben haben, für die sind natürlich diese Grabräuber schreckliche Leichenflatterer und Gesindel. Wenn man, es gibt auch einiges, ich habe zum Beispiel auch das Buch einer Schweizer Fotografin gelesen, Francine David heißt die. Die war verheiratet mit einem Nachfahren dieser Grabräuberfamilie und die hatte eine ganz andere Wertung, weil die Familie natürlich, beziehungsweise die Einheimischen, sich als legitime Nachfahren der Pharaonen sehen und sich natürlich schon die Frage stellen, wie gesagt, warum sollen alle anderen unser Zeug außer Landes schaffen, wenn wir selbst davon profitieren können?
Manche Sachen beschreibst du in dem Text ganz genau, zum Beispiel, und das ist auch ganz eindrücklich, finde ich, die Fledermäuse, die aufsteigen, wenn die Familie oder einige der Brüder dann in diese Kammern steigen, der Geruch, auch wie die Gegenstände in der Schatzkammer angeordnet sind. Weiß man sowas so ganz genau oder muss man auch sich das ein bisschen vorstellen, die Fantasie spielen lassen?
Ach, vieles davon weiß man schon, vielleicht jetzt nicht in diesem ganz konkreten Fall, aber es gibt natürlich Berichte, Erfahrungsberichte haufenweise von Schatzsuchern. Also jetzt nicht unbedingt nur von diesen drei Brüdern, sondern von, ja, letztlich auch Howard Carter wieder in die Schatzkammer kommt. Und das mit den Fledermäusen, das habe ich ganz oft gelesen. Jetzt ist es natürlich auch das, was man in Felsspalten so ein bisschen erwarten würde, wie die Mumien angeordnet waren, ob diese Geschichte stimmt mit der Ziege, die da reingefallen ist. Das ist ganz viel Geschichte auch, die Brüder sich erzählt haben, die dann weitererzählt wurden. Und ich glaube, gerade bei diesen ganzen Grabräubergeschichten, da geht auch viel ins Märchenhafte.
Und wie schafft man das? Du schreibst ja einen journalistischen Text, der auf Fakten basiert und nicht auf Märchen. Wie schafft man da, die Märchen, die Fakten voneinander zu trennen?
Ach, ich glaube, das schafft man schon ganz gut. Oder zumindest traue ich mir das eigentlich immer zu. Ich glaube, so eine Fledermaus da mit reinzunehmen, halte ich für vertretbar. Ich möchte nichts erfinden. Ich möchte auch nichts den Leuten in den Kopf denken, was nicht vielleicht irgendwo steht. Es gibt tatsächlich über diese Geschichte ganz, ganz viele Erzählungen. Und die liegen nicht immer so übereinander. Und ich glaube doch, dass der Artikel, den ich darüber geschrieben habe, da steht nichts drin, was ich erfunden habe.
Warst du mal selber in Ägypten und hast das mal selbst gesehen? Diese im Tal der Könige und auch die Pyramiden?
Ich war tatsächlich vor 3-4 Jahren mal in Ägypten, in Kairo. Viel zu kurz leider, um dann auch noch ins Tal der Könige zu gehen. Ich hätte wahnsinnig gerne natürlich gerade nach dieser Recherche da nochmal eine längere Recherchereise gemacht. Aber wir wissen alle, in einer besseren Welt wäre es so, dass wir permanent durch die Gegend ziehen würden und uns die Sachen nochmal genau vor Ort anschauen. In dem Fall war es leider nicht möglich. Es war auch zur Hoch-Corona-Zeit, als ich recherchiert habe. Aber ich war schon sehr froh, mir das vorstellen zu können. Ich bin froh, dass ich mal um die Pyramiden rumgelaufen bin, dass ich mich mit vielen Ägyptern darüber auch unterhalten konnte und dass ich vieles gesehen habe in dem Zusammenhang, mir darunter einfach mehr vorstellen konnte. Was nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem bei nächster Gelegenheit ins Tal der Könige gehen würde.
Schick Fotos auf Instagram oder wo auch immer, das will
auf
ich dann auch sehen. Wir kommen schon zur zweiten Rubrik, nämlich
die Panne des Monats.
Gab es irgendwas, was so richtig schief gelaufen ist bei der Recherche, wo du gedacht hättest, ah Mann, oder gedacht hast, ah Mann, das hätte ich mir jetzt wirklich anders vorgestellt. Irrwege, Sackgassen, Fehler, die man gemacht hat, wir wollen alles wissen.
Ja, vielleicht ist es das schon, ich wollte alles wissen. Ich glaube, der größte... So eine richtig, richtig markante Panne gab es eigentlich nicht. Aber das, was du gerade beschreibst, es gab keine Sackgassen, aber es gab so wirklich was Labyrinthisches. Also es war, das Thema hörte nie auf. Man konnte immer weiter recherchieren. Und gleichzeitig, je mehr ich recherchierte, das war auch schön, es gibt sogar eine Graphic Novel dazu. Es gibt über die Leute von Conan, ein französisches Comic. Und Chronique de la Métropole, Necropole, Entschuldigung. Und je mehr ich las und je mehr ich mir anschaute, desto mehr schichtiger wurde diese Geschichte. Also sie wurde auf einmal, es gab eben nicht diese eine Möglichkeit, das Ding zu interpretieren, sondern Hunderte. Und diese ganzen Geschichten übereinander zu legen, finde ich erzählerisch dann schwer. Vor allem habe ich relativ wenig Platz einfach. Ich hätte noch 100 Mal mehr schreiben können und die Geschichte der Familie geht ja auch noch weiter.
Mhm. Hattest du dann am Anfang eine ganz andere Idee, zum Beispiel von der Familie, als am Ende? Hat sich das gewandelt im Laufe dieser Recherche?
Ein bisschen schon. Es ist ja am Anfang so ein bisschen disparat. Also ich gehe da am Anfang wirklich mit einem ganz, ganz breiten Blick dran. Und was ich bei der Familie so ganz lustig fand, da gibt es immer also diese drei Brüder, die den Schatz finden. Die heißen Mohammed, Ahmed und Hussein. Und diese drei Namen kommen aber in jeder Generation x-mal vor. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht ständig diese Generationen dann auch verwechselt. Das fand ich dann auch ganz witzig. Dann hinterher kommen noch mehrere Husseins vor, die dann zum Beispiel bei Howard Carter wieder auftauchen.
Wow, ja, da kann ich mir vorstellen, dass das besonders beim ersten Mal verwirrend sein kann. Du hast es schon gesagt, du hattest nicht so viel Platz. Das Thema ist erschienen in der Zeit Leo. Vielleicht erstmal ganz kurz, was ist überhaupt Zeit Leo?
Zeit Leo ist das Kindermagazin der Zeit und Zielgruppe sind so Kinder von 7 bis 12, 13 Jahren.
Du schreibst nicht nur für Kinder, also du schreibst auch für andere Publikationen, die sich an Erwachsene richten. Was unterscheidet denn das Schreiben für Kinder und für Erwachsene?
Ach, ich glaube, dass das, was beim Schreiben für Kinder noch wichtiger ist, eigentlich was ist, was wir beim Schreiben für Erwachsene auch machen sollten, also beim Schreiben für Kinder, müssen wir einfach die Dinge noch ein bisschen strenger machen, die wir für Erwachsene eigentlich auch machen sollten, nämlich konkret schreiben, deutliche Wörter benutzen, nicht so abstrakt werden, kurze Sätze, nicht zu viel reinpacken in die Sätze. Das sind eigentlich ganz, ganz einfache Regeln. Und ich wünsche mir so oft in vielen, vielen anderen Artikeln, die für Erwachsene geschrieben sind, dass man dort auch ein bisschen bildhafter, ein bisschen konkreter wird.
Ja, ist also vielleicht ein bisschen peinlich, aber also normalerweise lese ich die Kinderseiten ja nie. Jetzt war ich ja so gezwungen, die zu lesen, damit ich mich auf dieses Gespräch irgendwie vorbereiten kann und fand diese ganze Geschichte total interessant. Und ich fand, es war kurz geschrieben, es war prägnant, es war anschaulich. Diese Fledermäuse, der Geruch, das bleibt mir ja bis jetzt im Kopf so. Und ich denke so ein bisschen, mein Gott, eigentlich, also sollte ich öfter Kinderseiten lesen, muss es eigentlich peinlich sein, dass ich diese Kinderseiten gut finde, aber du hast gerade gesagt, nein, das ist einfach, das sind eigentlich die Regeln guten Schreibens, die dort stärker nochmal vorkommen, soll mir nicht peinlich sein.
Ich finde, das muss ja nicht peinlich sein, vor allem nicht, wenn du meine Geschichten gerne liest, aber
immer doch.
Aber ja, Kopfkino, das ist das Geheimnis. Wir wollen uns doch an die Sachen auch gerne erinnern. Also wenn ich, deswegen haben wir ja den hier, wir wollen ja gerade nicht so erzählen, dass wir wieder denken, um Gottes Willen, da hätte ich mir auch direkt nochmal die Abi-Lektüre nehmen können, sondern man kann sie so viel, so viel anschaulicher, so viel klarer erzählen. Und das ist bei den Kindern schon strenger. Und ich glaube, ehrlich gesagt, seit ich mehr für Kinder schreibe, mache ich das bei den Erwachsenen auch mehr. Mhm. Denn natürlich, wir kennen Fremdwörter Wahnsinn. Also ganz großartige, tolle Sachen. Ich kann auch Sätze bauen, da verliere ich selbst komplett die Orientierung. Aber muss ja nicht sein.
Muss nicht sein. passiert manchmal, muss man zugeben. Ist dieses Thema, Stichwort, wir haben es ja gerade schon hier, ist das Thema Indiana Jones und Tomb Raider und eben dieses Grabräuber-Thema, ist das besonders geeignet für Kinder? Ist das ein Thema, was sich auch anbietet?
Ich glaube, Mumien, alte Ägypter, Totenkult, ich glaube, das ist so ein bisschen Dauerbrenner wie Saurier. Also ich glaube, ein Kind, was beim Thema Mumie nicht so ein nicht leuchtende Augen bekommt, also kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ich glaube, da könnte man auch viel, viel mehr erzählen.
Gibt es auch Themen, die für Kinder gar nicht geeignet sind? Also die Welt ist ja manchmal auch grausam. Wir haben jetzt gerade den Krieg in der Ukraine, es gibt Gewalt, wir brauchen nicht so weit gucken, Nazi-Verbrechen. Sind das Themen, die man auch für Kinder aufbereiten kann oder wird es da schwierig?
Ich würde immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube, man muss ja schon manchmal ein bisschen vereinfachen. Die Frage ist, wie stark dürfen wir manche Sachen vereinfachen? Und ich glaube schon, dass man ganz, ganz viel erzählen kann, abgesehen davon, die Kinder kriegen ja sowieso im Radio oder sonst wo alles Mögliche mit. Das möchte ich dann schon immer auch noch erklären. Aber im Zweifel muss ich dem Kind auch mal sagen können, pass mal auf, ich erkläre es dir jetzt so, wie ich es dir erklären kann, aber ich muss da vielleicht noch mal ein paar Sachen auch nachlesen. Also ich glaube, ein ganz großes Problem ist, wenn man dann den Kindern so ein Stückwerk hinklotzt und ja, und dann sollen die da selbst dran rumdenken. Also ich würde schon auch ein bisschen aufpassen bei Grausamkeit und Grausamkeit, Krieg, wenn es gar zu blutig wird, würde ich sagen, sehr darauf achten, wie alt ist jetzt die Zielgruppe. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch in der Grabräubergeschichte, die werden gefoltert, da würde ich nicht zu sehr ins Detail gehen.
Ich kann mich gerade nicht erinnern, bist du da überhaupt drauf eingegangen in dem konkreten Fall?
Dass sie verhaftet wurden, dass sie verprügelt wurden, habe ich gesagt. Ich möchte, also sagen wir mal, wie genau die Folter aussah, doch darüber gibt es auch Berichte, würde ich jetzt für Kinder vielleicht ein bisschen später erzählen.
Damit kommen wir zur letzten Rubrik und die bietet sich vielleicht besonders an, denn du hast gerade schon gesagt, die Recherche war selbst wie so ein Labyrinth, in dem man so einen Gang nach dem nächsten entdeckt hat und immer führte eins noch weiter und neue Schatzkammern lauerten. Deswegen
die offene Frage.
Was gab es oder was gibt es, wo du jetzt nach dieser Recherche denkst, wow, mit diesem spezifischen Punkt würde ich mich nochmal gern so richtig beschäftigen?
Es gibt eine Geschichte, die ich gerne noch mit reingenommen habe, das hätte jetzt aber zu weit geführt und das wäre auch, da wäre einfach nicht der Platz für gewesen. 50 Jahre nach dieser Geschichte mit der Cachette waren wieder Mitglieder dieser Familie, die hießen Hussein in dem Fall, zwei Husseins.
Die Namensverwirrung.
Genau, ja. Es waren, glaube ich, ein Onkel und ein Neffe.
Auch das
die
noch.
Waren dabei als Howard Carter.
Wer ist denn dieser Howard Carter? Den hast du jetzt schon ein paar
Mal. Das ist der berühmte Archäologe, der das Grab des Tutanchamun gefunden hat.
Ah. Tutanchamun wiederum, ein Pharao.
Ein Pharao. So eigentlich mit der. Warum ist es eigentlich so ein wahnsinnig berühmter Pharao? Weil, ja, vor allem, weil diese komplett intakte Grabkammer gefunden wurde. Und weil man diese ganzen Schätze hat, weil diese ganzen Schätze ausgestellt wurden. Man kennt diese wahnsinns goldene Totenmaske. Das ist eigentlich so das Bild, was auch jedem Kind einfällt, wenn man über Ägypten spricht. Carter hatte schon jahrelang gesucht. Und Carter konnte wahnsinnig gut mit diesen Familien. Der konnte Arabisch, der hat sich mit denen unterhalten, der hat sich für seine Arbeiter eingesetzt. Und naja, eines Tages sagt sein Geldgeber zu ihm, hör mal, jetzt ist wirklich Schluss, wir haben echt kein Geld mehr. Wir stellen das jetzt ein, diese Suche. Und drei Tage später hat Carter das Grab gefunden.
Mit Hilfe.
Wir nehmen an, mit Hilfe. Die Familie sagt natürlich auch so, hey, wir entscheiden, wer hier wann was findet. Aber dass die da dabei waren, sagen wir mal, ich halte es jetzt nicht für den größten Zufall aller Zeiten. Eine Frage ist mir auch noch geblieben, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Stimmt die Geschichte mit der Ziege und hat die Ziege eigentlich überlebt?
Oder wurde sie zur Feier des Tages auf dem Spieß?
Das kann auch sein.
Das hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich ehrlich bin. Carola, deine Geschichte über die Grabräuber, die ist erschienen in der Zeit Leo. Und den Link dazu, den findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Damit kommen wir nämlich auch schon zum Ende dieser ersten Episode. Und wenn euch die gefallen hat, dann abonniert doch einfach über Geschichte und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns immer, damit auch andere den Podcast entdecken können. Der Podcast ist ja ganz neu, von daher seid ihr wahrscheinlich jetzt die Ersten, die den überhaupt hört. So ein Kommentar, eine Bewertung hilft total, dass andere den auch finden. Wir freuen uns auch über Lob, über Kritik, Feedback, Anmerkungen, alles Mögliche. Das geht am besten bei Twitter. Unser Name dort ist Uber-Geschichte, also so wie der sympathische Fahrdienstvermittler. Uber, nicht über, in dem Fall also @Uber-Geschichte. Herzlichen Dank an Lukas Auer, der die Rubriken und das Intro eingesprochen hat. Und vielen Dank an die Butchfunk-Crew, die die Idee mit dem Buzzer hatte. Das haben wir gerne geklaut. Und über Geschichte erscheint bei den Riff-Reportern. Das ist eine Genossenschaft freier Journalistinnen und Journalisten. Und dort findet ihr jede Menge interessanter Hintergrundberichte zu allen möglichen aktuellen Themen aus Wissenschaft, aus Politik, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schließt doch einfach ein Riff-Reporter-Abo ab. Das gibt es nämlich schon ab 8 Euro im Monat. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich bin Tobias Sauer und sage danke und bis bald.
Und ich bin Carola Dorner und sage auch danke und bis bald.